Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Jetzt wird es aber wirklich vorweihnachtlich hier bei Fazit. Zeit zur Besinnlichkeit und auch schon Zeit, langsam zurückzublicken. Heute zum Beispiel auf das Popjahr 2023. Die Schauspielerin Sandra Hüller verrät uns, was ihr heilig ist. Außerdem fragen wir nochmal nach, was eigentlich am Deutschen Theater in Berlin los ist, wo der geschäftsführende Direktor gekündigt wurde und das nicht so einfach akzeptieren will. Und in Ostende in Belgien, da beginnt das James-Ensor-Jubiläumsjahr mit einer Ausstellung. Im Sommer hat sich Ulrich Kuhn nach 14 Jahren als Intendant vom Deutschen Theater in Berlin verabschiedet. 14 Jahre, in denen er stets mit Klaus Steppart als geschäftsführendem Direktor am Theater zusammenarbeitete. Ein Posten, den Steppart schon viel länger, nämlich seit 2001 innehat, beziehungsweise inne hatte. Denn im November, kurz nachdem Iris Laufenberg die Intendanz des Theaters übernahm, wurde ihm vom Land Berlin gekündigt, 3 Jahre vor Auslaufen seines Vertrags. Klaus Steppart klagte, es kam letzten Freitag zu einem Gütetermin vor Gericht, aber nicht zu einer Einigung. Und weiterhin gibt es Rätselraten, was da eigentlich los ist am Deutschen Theater. Ulrich Seidler, Theaterredakteur bei der Berliner Zeitung, recherchiert schon länger zu dieser Geschichte und ist jetzt am Telefon. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Seidler, Klaus Steppart wird offenbar schlechtes Wirtschaften vorgeworfen, aber er hat das Theater ja gar nicht ins Minus gebracht, wenn ich das richtig verstanden habe. Was genau ist das Problem?
Das wüsste Herr Steppart auch gerne. Zumindest hat sein Anwalt bei dem Gütetermin gesagt, dass er darüber im Dunkeln gelassen wurde von der Senatskulturverwaltung. Der Vorwurf lautet persönliches Fehlverhalten im Zusammenhang der Haushaltsverantwortung, die er innehat. Dann ist immer die Rede von einem eklatanten Defizit. Jeder, der das hört, der denkt, dass das Haus Schulden hat, aber das ist nicht so. Klaus Steppart und Ulrich Kuhn sind in das Wirtschaftsjahr 22 mit einem Gewinnvortrag von 3,4 Millionen Euro gestartet. Das heißt, sie hatten ein ziemlich dickes Polster. Dann haben sie 22 700.000 Euro mehr ausgegeben, als sie eingenommen haben. Das, finde ich, ist immer noch gut gewirtschaftet, weil sie am Ende ja immer noch 2,7 Millionen im Topf hatten. Das hat auch nicht die Kritik der Kulturverwaltung gefunden oder sagen wir mal, zumindest hatte sie keine Beanstandung an den Begründungen, die die beiden Herren dafür vorgebracht haben. Auch im ersten Quartal war das noch so. Aber im Sommer sind dann offenbar Fragen aufgetaucht, die Steppart nicht beantworten konnte und wo ihm noch einmal ein Fragenkatalog vorgelegt wurde. Mhm. Auch den hat er nicht beantwortet. Sein Anwalt sagt, weil er krank war. Das ist sozusagen der Konflikt.
Ja. Es stellt sich natürlich die Frage, was dies mit dem Abgang von Ulrich Kuhn zu tun hat. 2022, Sie haben das gesagt, das ist ja nun schon auch etwas länger zu Ende. Und da gab es ja sicher auch Berichte über die Finanzen zwischendurch. Also dieser Fall ist sozusagen schon länger unter Beobachtung, ja?
Der Fall ist unter Beobachtung, aber wie ich schon sagte, es ist sozusagen alles im grünen Bereich gewesen. Also auch diese 700.000 Euro, die 22 zu wenig erwirtschaftet wurden, fallen nicht ins Gewicht, weil mit der Kunst vorher viel Geld verdient wurde, also überschüssiges. Kuhn und Steppart hatten also Geld, um es auszugeben.
Ja. Ist sowas üblich an Theatern, dass man sozusagen aus den Vorschüssen oder aus den Überschüssen vom vergangenen Jahren sich bedienen kann?
Man kann sich da sicherlich nicht einfach so bedienen, sondern muss dafür Rechenschaft ablegen. Aber es ist durchaus üblich, dass gerade bei Intendanzwechseln es zu erhöhten Ausgaben kommt, weil zum Beispiel Ulrich Kuhn jetzt im ersten Halbjahr 23 nochmal viele Wiederaufnahmen hatte und Produktionen aus der Versenkung holte, von denen er sich auch nicht richtig verabschieden konnte und das Publikum auch nicht, weil sie in der Corona-Zeit ausliefen. Und das kostet natürlich etwas. Die beiden haben dagegen gesteuert, indem sie auch weniger Premieren hatten. Trotzdem wird es sicherlich höhere Kosten verursacht haben, als Einnahmen damit erstritten werden konnten. Auch, dass Iris Laufenberg dann im zweiten Halbjahr 23 erstmal mit viel Schwung an die Sache rangeht und nicht zuerst den ausgeglichenen Etat im Auge hat, kann ich nachvollziehen und finde ich auch nicht verwerflich. Sowas kann dann in ruhigeren Zeiten auch wieder ausgeglichen werden. Das sehe ich erstmal nicht als einen Grund an, jemanden so zur Rechenschaft zu ziehen in der Weise, wie das die Kulturverwaltung getan hat.
Ja, die Frage ist ja auch, ob eine fristlose Kündigung die angemessene Reaktion auf Vorwürfe ist. Normalerweise gibt es ja erstmal eine Abmahnung, oder?
Ja, das fragte der Richter beim Arbeitsgericht auch und so richtig habe ich die Antwort dann nicht verstanden, ehrlich gesagt. Mir scheint da irgendwas im Hintergrund gelaufen zu sein, über das wir keinen Einblick erhalten, weil das Ganze auch von der Kulturverwaltung als Personeneinzelangelegenheit behandelt wird und keine weiteren Auskünfte erteilt werden. Ich kann mir vorstellen, dass wenn zwei Intendanten sozusagen aufeinander folgen und beide auch die Absicht haben, da aufzutreten, dass das auf eine andere Motivation und eine andere Energie stößt bei jemandem, der schon 20 oder über 20 Jahre da in dem Haus ist und weiß, wie alles läuft und auch bald ins Rentenalter kommt und so weiter und so fort. Also da gibt es verschiedene Tempi und verschiedene Energien und das finde ich auch gar nicht verwerflich. Aber da steckt natürlich Konfliktpotenzial drin. Mhm. Und offenbar ist es eskaliert.
Bekannt ist ja auch, dass die Kulturverwaltung den Direktor Klaus Steppert Ende der vergangenen Spielzeit seinen Arbeitsvertrag vorzeitig beenden wollte und er hat da einfach nicht zugestimmt, ne?
Ja, genau. Das ist so ein Hinweis dafür, dass da einiges im Argen war, zumindest in der Kommunikation mit der Kulturverwaltung und der Nachfolgerin. Klaus Steppert wurde nach diesem ersten Quartalsbericht offenbar gefragt, ob er weiter im Vertrag bleiben wolle oder ob er nicht aufhören will mit Ulrich Kuhren, was auch durchaus eine Möglichkeit wäre, die nicht unüblich ist, damit der nächste Intendant oder die nächste Intendantin eben die Möglichkeit hat, mit einem Geschäftsführer an der Seite zu arbeiten, die dazu passt. Das ist sozusagen der neuralgische Punkt eines Theaterbetriebs. Der Intendant und der geschäftsführende Direktor, die zusammen die Haushaltsverantwortung tragen und nach dem Vier-Augen-Prinzip agieren, sich also gegenseitig kontrollieren, aber auch irgendwie vertrauen müssen. Das ist so ein bisschen ein Knackpunkt, weil einerseits will man, dass die sich gut verstehen, aber wenn die sich sehr gut verstehen, dann kommt man auch wieder nicht so gut dazwischen. Insofern gibt es beide Möglichkeiten, entweder sie gehen zusammen an den Start oder eben nicht.
Also. So, jetzt die Frage, wie geht's weiter, wenn es eine gütliche Einigung nicht gibt?
Also eine gütliche Einigung gibt es bis jetzt nicht. Ich spekuliere jetzt ein bisschen und ich glaube, dass die beiden Anwälte, die ich da erlebt habe bei dem Gütetermin, sich nach diesem Termin nochmal begegnen werden in einem informelleren Rahmen und das dann nochmal verhandelt wird über eine Abfindung, von der wir da dummerweise auch nichts erfahren werden, weil das dann wieder eine Personaleinzelangelegenheit ist. Aber ich glaube nicht, dass der Prozess dann tatsächlich nach Pfingsten weitergeführt wird.
Ulrich Seidler von der Berliner Zeitung über die Vorwürfe gegen Klaus Steppert, gekündigter Direktor am Deutschen Theater. Vielen Dank für das Gespräch.
Guten Abend, danke.
Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu und wie immer blicken wir bei Fazit dann auch auf die Highlights der Kultur in diesem Jahr, Theater, Literatur, Kino, aber natürlich auch die Musik. Mein Kollege Raphael Smarzoch aus der Musikredaktion ist ins Studio gekommen, unter anderem mit diesem Song hier.
Ja, wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer leb. Lass uns nochmal aufdrehen. Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen.
Komet von Apache und Udo Lindenberg. Ein großer Erfolg, muss man sagen. Vielleicht sogar, Raphael, der größte Erfolg von Lindenberg jetzt im Alter von 77 Jahren?
Ja, unbedingt. Das ist Udo Lindenbergs erster Nummer-1-Song in seinem Leben, in seiner großen, langen Karriere. Aber der Song hat noch viel größere Bedeutung. Es ist auch der längste Nummer-1-Hit Deutschlands aller Zeiten. Man muss sich das mal vorstellen. Insgesamt 21 Wochen auf Platz 1 der Charts. Und darüber hinaus auch als Musikvideo extrem erfolgreich mit insgesamt 59 Millionen Abrufen auf YouTube. Die Streaming-Zahlen gingen auch durch die Decke, 275 Millionen. Das sind so erstmal die wirtschaftlichen Hard Facts. Aber der Song beschreibt auch so ein beliebtes, oder steht für so ein beliebtes Marketingkonzept, was man 2023 gut beobachten konnte. Und das kann man vielleicht so in Worte fassen: Jung trifft alt. Ja, wir haben Apache, Udo Lindenberg. Dann haben wir diesen Spaßrapper Shi-Agu, der den Song Friesenjung des Komikers Otto Walkes gecovert hat und auch zusammen mit ihm aufgeführt hat. Und wir denken an Wetten, dass Helene Fischer mit der Rapperin Shirin David Atemlos durch die Nacht haben die beiden neu interpretiert. Also Schlager trifft Hip-Hop.
Ja, das ist interessant eigentlich, dass man das überhaupt anstrebt, diesen generationenübergreifenden Angriff auf die Hörerschaft. Also vor allen Dingen finde ich, als junger Künstler ist ja schon klar, dass ein Shi-Agu durch die Zusammenarbeit mit Otto Walkes die älteren Feuilleton-SchreiberInnen anspricht, das verstehe ich. Aber man kann sich natürlich gleichzeitig auch fragen, braucht man das überhaupt für den Erfolg? Also braucht man die reifen Edelfedern des Kulturbetriebs, der Kultur? Personalie für den Erfolg?
Das ist so die Frage. Man braucht sie wahrscheinlich nicht. Ich glaube, heutzutage ist eher TikTok ausschlaggebend für den Erfolg. Und da funktionieren halt eben diese Fusionen sehr gut. Also Shiagu ist zum Beispiel so ein Ding, was ja auch über TikTok groß geworden ist. Aber wenn man sich dieses Phänomen noch mal so ein bisschen genauer anguckt, dann ist das, also beide profitieren davon. Ja, für die älteren Kollegen ist das so etwas wie eine Bluttransfusion. Ja, sie werden für eine jüngere Zielgruppe relevant. Es spielen sich dadurch halt eben auch ein neues Publikum. Und für die jüngeren Kollegen eben auch. Sie erschließen sich ältere Hörer, also können vielleicht auch sogar von den älteren Kollegen etwas Neues lernen. Aber es ist auch so etwas wie so ein Ritterschlag.
Das Musik-Lowlight, kann man wohl sagen, war die Sache Rammstein, Till Lindemann. Es gab den Verdacht der Begehung von Sexualdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, um es jetzt juristisch einwandfrei mal auszudrücken. Am Ende hat sich vor Gericht niemand äußern wollen und wie es häufig ist, das Thema ist meiner Meinung nach durch. Till Lindemann frei von Anschuldigungen. The show goes on, oder?
Es ist, ja, wir lachen jetzt darüber. Es ist schon ein bisschen bitter. Natürlich, the show goes on. Ne? Klar, es geht genauso weiter. Aber was, wenn ich so an den Fall Rammstein denke, also wenn man so überlegt, so was war so vielleicht der Musikbegriff des Jahres oder das Musikwort des Jahres, dann war das vermutlich Row Zero. Mhm. Ne? Also ich habe vorher von diesem Begriff noch nie etwas gehört. Wie ging es dir? Nee. Hast du jemals von der Reihe Null was gewusst oder so? Das ist ja diese ominöse Reihe bei den Rammstein-Konzerten, wo durch dieses Casting-System angeblich für Till Lindemann Frauen akquiriert worden sind, die dann halt eben in dieser Reihe Null standen für die Privatpartys im Anschluss. Und wenn ich mich so auch so frage, so was zum einen die Row Zero als Begriff, was da so übrig bleibt, aber zum anderen auch für die Band hat dieser Skandal natürlich auch Konsequenzen gehabt. Ne? Du sagst, the show must go on, aber wenn man bedenkt, ihre Plattenfirma Universal hat sie fallen gelassen, zumindest für unbestimmte Zeit. Deswegen ist ja auch Till Lindemanns Zunge, das Soloalbum von Till Lindemann, im Eigenvertrieb erschienen. Außerdem hat der Sänger auch einen Buchvertrag mit Kiepenheuer und Witsch verloren und auch einige Werbedeals. Mhm. Es haben sich aber auch diverse Organisationen gegründet, wie etwa Music Me Too, die für auch so einen Kulturwandel eintreten, der Machtasymmetrien offenlegen soll, eben auch außerhalb strafrechtlicher Gesichtspunkte. Und was man noch zu dem Fall Rammstein, glaube ich, so sagen kann, was man auch 2023 beobachten konnte, ist so, dass diese identitätspolitischen Kulturkämpfe des Jahres mittlerweile jetzt auch in der Musik angekommen sind. Das rechtsextreme Kompaktmagazin, ja, das betitelte eine Story mit Zitat, das halte ich fest, Feindbild Deutsche von den Germanen bis Rammstein, warum der Mainstream gegen die ostdeutsche Kultband mobil macht und was das mit Deutschenfeindlichkeit zu tun hat. Zitat
Ende.
Auch
eine Form von Journalismus.
Ja, es ist für mich die größte Absurdität des Jahres.
Ja, kontrovers diskutiert wird ja auch der Nahostkonflikt in der Kulturwelt und das schwappt dann eben auch in die Musikszene rein unter den Zielen des Angriffs vom 7. Oktober der Hamas befand sich ja auch ein Musikfestival, das Supernova Festival in der Negev-Wüste. In der Musikszene waren die Reaktionen dann aber eher lau, sag ich mal, oder?
Ja, definitiv. Das würde ich auch so sagen. Also man konnte so eine große Solidaritätsscheu beobachten in Bezug auf Israel unter Musikerinnen und Musikern. Nur wenige Leute, jetzt mal, um auf das Festival zu kommen, was ja ein Techno-Festival war, eben auch aus der Techno-Szene, bezeichneten da den Terrorangriff der Hamas als einen Akt der Barbarei. Sven Feth hat das zum Beispiel gemacht, berühmter deutscher DJ. Aber größtenteils beobachtet man bei Musikern so eine Romantisierung des antisemitischen Terrors der Hamas als palästinensischen Freiheitskampf. Rapperin Nura hier aus Deutschland: während der Angriff der Hamas gegen Israel noch wütete, postete sie ein Bild bei Instagram mit dem Schriftzug Free Palestine. Und dann gibt es noch den queeren Rapper Mickey Blanco. Der fordert zum Beispiel auch dazu auf, Deutschland zu boykottieren, weil Deutschland Künstler bestrafe, die sich gegen den Genozid in Gaza und den israelischen Apartheidstaat aussprechen. Also USA und Deutschland, da sind schon unterschiedliche Diskurse, ja, aber diese Aussagen, das sind für mich klare Indizien für eine klare Israel-Feindlichkeit. Haltung.
Ja, und vom Nahostkrieg führt uns der Weg dann tatsächlich auch noch zu Taylor Swift und zwar über eine israelische Geisel, die großer Taylor Swift-Fan ist, weshalb der Popstar dann ja auch um Mithilfe bei der Befreiung gebeten wurde. Da hat man aber, glaube ich, nichts mehr gehört. Ansonsten ist Taylor Swift ja so ziemlich alles gelungen. Ne? Ja. Die Befreiung von Geiseln vielleicht noch nicht.
Aber genau. Wer weiß, vielleicht kommt das noch. Also Erfolge in der internationalen Diplomatie, die scheint sie noch nicht aufzuweisen. Ich ich glaube, dieser Erfolg von Taylor Swift liegt darin begründet, dass sie so etwas für eine Projektionsfläche für viele Menschen ist. Also jemand wie Donald Trump, tatsächlich auch bekannt, ist Fan von ihrer Musik, aber genauso gut Menschen aus der LGBTQ-Bewegung. Und ich glaube, ohne da jetzt großartig zu orakeln, was das jetzt ist, es ist so genial wie einfach. Jeder kann sich irgendwie auf sie einigen und sich in ihren Geschichten einfach wiederfinden.
So, jetzt zum Schluss, ja. Raphael Smarzoch. Hätte ich gerne noch ein paar Alben des Jahres. Was ließ dein Herz höher schlagen?
Ich habe drei Alben ausgewählt. Also zum einen, was mich wirklich unglaublich fasziniert hat, ist dieses brasilianische Genre namens Funk Mandelao. Das ist so eine extrem futuristische Musik, die auch mit dem Vorurteil aufräumt, in heutiger Musik würde nur die Vergangenheit aufbereitet werden. Und dieses Genre ist in den brasilianischen Favelas entstanden und zeichnet sich durch eine wirklich extrem chaotische Anmutung aus, sehr laut, voller Störgeräusche und Repetition. Also es ist wirklich eine buchstäblich experimentelle Musik, die man zum Beispiel auf DJ Aranas Album Rock Pesada 2 oder Number 2 hören kann. Deutlich traditioneller geht es auf dem aktuellen Album des Country-Sängers Zach Bryan zur Sache. Das ist auf das Album selbst betitelt. Das ist auch sehr langsame Musik, voller wundervoller Geschichten und auch aktueller Themen und zeigt auch eben, dass Country kein rückwärtsgewandtes Musikgenre ist. So take me down the road, that's a little bit windy, to a place they still put sugar in their iced tea. Where the women all fine and the love is fair. Yeah, driver, you can drive me off anywhere. Ich mag diese Stelle so gern, wo er sagt, where they still put sugar in their iced tea. Das ist schon schön. Da wird es einem warm ums Herz. Und auch ein Album, was mich sehr berührt hat, zum Abschluss vielleicht 12 von Ryuichi Sakamoto. Der ist ja dieses Jahr leider verstorben. Und auf 12 hört man so eine Musik wie ein Parfüm, also die sich so langsam im Raum ausbreitet. Man kann hier zum einen aufmerksam zuhören, viele Details darin erkennen, aber sie auch im Hintergrund laufen lassen. Und das Schöne ist, sie drängt sich nicht auf und ist wie sowas wie ein akustisches Lagerfeuer.
Raphael Smarzoch über die Musik-Highlights des Jahres 2023. Vielen Dank.
Danke auch.
Was mir heilig ist. Alle Jahre zur Weihnachtszeit erzählen an dieser Stelle Prominente, was ihnen zum Begriff heilig einfällt. Gestern ging es hier bei Fazit schon los. Heute ist Sandra Hüller dran, die Schauspielerin, die ganz viele Preise abgeräumt hat in diesem Jahr. Für ihre Rolle in Anatomie eines Falls gewann sie den Europäischen Filmpreis und die Goldene Palme in Cannes für The Zone of Interest, den großen Preis der Jury. Heilig ist ihr dennoch nichts.
Was mir heilig ist. Ich habe jetzt eine ganze Weile überlegt, was das sein könnte. Und es gibt bestimmt Dinge in meinem Leben, die mir wichtig sind und Menschen auch und Wesen und so weiter. Aber der Begriff heilig kommt tatsächlich in meinem Wortschatz nicht vor. Vielleicht das Gefühl, was man damit verbindet, irgendeine Art von Alleinigkeit oder Verbundenheit oder sowas, das ist mir bekannt. Das ist aber nicht an irgendetwas gebunden, sondern das überfällt mich von Zeit zu Zeit. Und dann freue ich mich darüber, aber das ist nichts, was herstellbar wäre oder festzuhalten wäre oder sonst irgendwas. And I'm so sorry. Das sind total unterschiedliche Momente. Das kann im Theater sein, das kann auf einer Wiese sein, das kann bei einem Film sein, das kann sein, wenn ich einen geliebten Menschen beobachte, das kann aber auch sein, wenn ein großer Verlust stattgefunden hat oder wenn etwas Schreckliches passiert und man sich daran erinnert, wie klein der Mensch eigentlich ist oder wie unbedeutend. Das ist in dem Moment kein gedankliches Bewusstsein, sondern ich habe das Gefühl, das ist ein körperliches Bewusstsein, ein Wahrnehmen von Gemeinsamkeit. You and me. Und die Schwierigkeit mit dem Begriff heilig hat, glaube ich, damit zu tun, ist mir aufgefallen, dass es so etwas Ausschließliches hat und dass das Wort auch benutzt wurde, um bestimmte Arten von also sagen wir mal, relativ brutaler Abgrenzung auch zu rechtfertigen oder so. Wenn etwas heilig ist, bedeutet das auch immer, dass man es beschützt gegen Feinde vielleicht oder Menschen, die einem das wegnehmen wollen. Es ist etwas, was man dann verteidigen müsste. Und da habe ich als Pazifistin irgendwie Schwierigkeiten damit. Das ist so ein großes und eben ausschließliches Wort. Darin liegt eben auch eine gewisse Gewalt. Das ist mein Gefühl dazu. Und dann habe ich darüber nachgedacht, worauf ich eben zum Beispiel nicht verzichten würde oder ungern, sagen wir mal so. Ich glaube, man kann im Endeffekt auf alles verzichten, wenn es sein muss. So ist der Mensch eben gemacht. Aber was ich jeden Tag mache, ist zum Beispiel Kaffee trinken morgens. Also jetzt könnte jemand anders sagen, mein Morgenkaffee ist mir heilig. Das würde ich aber nie sagen. Ich würde dann eher darüber nachdenken, oh je, warum ist denn das so? Das ist ja ganz schön gefährlich. Das bedeutet ja, da liegt vielleicht eine kleine Sucht vor. Dann denke ich darüber nach, aha, etwas, wonach man süchtig ist, das ist einem dann auch heilig. Oder was ist da der Unterschied? Oder benutzen Leute dieses Wort dann eben nur, um diese Sucht zu verschleiern oder diese Unverzichtbarkeit oder so. Also eigentlich komme ich dann immer wieder darauf, wenn einem etwas heilig ist, ist es irgendwie eine Schwäche. Weil es eben nicht auszutauschen ist und weil es bedeutet, man möchte darauf nicht verzichten oder kann nicht darauf verzichten. Aber ich glaube, dass man tatsächlich auf alles verzichten kann und auch auf alles verzichten können muss, weil man ansonsten einfach nicht frei ist.
Sandra Hüller will auf alles verzichten können. Morgen in unserer weihnachtlichen Serie Was mir heilig ist, hören Sie die Historikerin Benedikt Savoy. Und wir machen weiter mit den Kulturnachrichten und Daniel Marschke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm wird auch in den kommenden Jahren von Christoph Terhechte geleitet. Wie das Filmfestival mitteilte, hat die Ratsversammlung der Stadt der Verlängerung seines Vertrags beim DOC Leipzig bis 2028 zugestimmt. Der 62-jährige Terhechte ist seit 3 Jahren Intendant und Geschäftsführer. Zuvor leitete er bei der Berlinale das Internationale Forum des jungen Films. Die nächste Ausgabe von DOC Leipzig startet am 28. Oktober 2024. Das Medium-Magazin zeichnet die Moskau-Korrespondentin der ARD, Ina Ruck, als Journalistin des Jahres aus. Trotz staatlicher Repressalien vermittle Ina Ruck unermüdlich Eindrücke, Hintergründe und Fakten, die einen realistischen Blick auf Putins Russland ermöglichen, begründete die Jury ihre Wahl. Preise für die Chefredaktion des Jahres gehen an die Spitzen der Jüdischen Allgemeinen und des Kölner Stadtanzeigers. Die deutschen Museen haben nach dem Besucherschwund während der Corona-Pandemie wieder mehr Publikum. Mit über 80 Millionen Besuchern kamen im vergangenen Jahr doppelt so viele Menschen wie 2021. Das teilte das Institut für Museumsforschung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin mit. Allerdings gingen im Vergleich zu 2019, dem letzten Jahr vor der Pandemie, weniger Besucher ins Museum. Auch regional gibt es große Unterschiede, während die Häuser in Sachsen-Anhalt nur wenig schlechter dastehen als vor der Pandemie, fehlt den Museen in Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland immer noch etwa die Hälfte ihrer Besucherinnen und Besucher. Ein Buchclub in Kalifornien hat die wohl längste Lektüre eines einzelnen Buches beendet, nach 28 Jahren. 1995 hatten die Mitglieder damit begonnen, den Roman Finnegan's Wake des irischen Autors James Joyce zu lesen. 1 bis 2 Seiten hätten sie pro Monat geschafft, sagte der Gründer des Buchclubs Gary Fialker der New York Times. Immer wieder hätten sie sich an dem hochkomplizierten Text abgearbeitet und dann wieder von vorne begonnen. Das letzte Werk von James Joyce gilt als eines der am schwersten verständlichen Bücher des 20. Jahrhunderts. Der Ire schuf dafür eine eigene Sprache aus neu zusammengesetzten Wörtern zahlreicher Sprachen und schrieb 17 Jahre daran.
Daniel Marschke war das mit den Kulturnachrichten hier bei Fazit. Der Maler James Ensor wird häufig als bedeutender belgischer Symbolist bezeichnet. Im Marketing-Sprech hat sich aber Maler der Masken durchgesetzt. Häufig sind die Menschen auf seinen Bildern verkleidet, maskiert oder als Pierrots bemalt. Es wohnt ihnen aber auch so etwas tief Morbides inne. Die meiste Zeit seines Lebens verbrachte James Ensor im flämischen Strandbad Ostende. Und weil sich jetzt sein Todestag zum 75. Mal jährt, wird er in verschiedenen belgischen Städten geehrt als Wegbereiter der modernen Kunst. Sabine Oelze war zum Auftakt des Jubiläumsjahrs in einer Ausstellung in Ostende.
Tiefschwarz hängen die Wolken über dem Strand von Ostende. Vor der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg galt der kleine flämische Küstenort als Perle der Seebäder. Heute stehen direkt am Strand Hochhäuser für Feriengäste. Hier im charmant verschlafenen Ostende lebte der Maler James Ensor von seiner Geburt 1860 bis zu seinem Tod 1949 mit nur wenigen Unterbrechungen. Ensor sei ein Einzelgänger gewesen, der immer mit zwei kleinen Hündchen an der Leine und einem gelben Regenmantel unterwegs war. Die Menschen hätten ihn schräg angeschaut, erzählt Xavier Tricot, Kurator am Ensor-Haus. 32 Jahre seines Lebens verbrachte der Maler in dem schmalen Gebäude mit dem Ladenlokal im Erdgeschoss. Dort befindet sich noch immer der authentisch eingerichtete Souvenirladen der Familie. Die Ensors verkauften dort keine normalen Andenken, sondern Muscheln, ausgestopfte Krokodile, Waffen aus der Kolonialzeit und vor allem Karnevalsmasken. Dieses Sammelsurium befeuerte Ensors Fantasie. Von Anfang an tauchen die Objekte als Motive in seinen Gemälden auf. Auch in seinen Stillleben, wie die Ausstellung in Ostende zeigt. Das Museum Musée, ein paar Straßen vom Ensor-Haus entfernt, präsentiert erstmals 50 dieser Werke im Kontext seiner belgischen Zeitgenossen. Kurator Bart Verschaffel.
Die Ausstellung verfolgt zwei Ziele. Das erste besteht darin, sich auf die Stillleben von Ensor zu konzentrieren, denn sie ziehen sich durch sein gesamtes Werk. Das zweite Ziel der Ausstellung ist es, eine Art Überblick über 100 Jahre belgisches Stillleben zu geben. Ensor ist ein Maßstab für das, was die anderen machen. Man kann die Qualität vergleichen und gleichzeitig zeigen, dass Ensor ein Umfeld hatte, dass er nicht ein einsamer Reiter in der Wüste war.
Ensors Werk lässt sich nicht so leicht in eine Schublade stecken. Das gilt auch für seine Stillleben. Schon früh drapiert er in den sorgfältig komponierten Gemälden Motive, die so etwas wie sein Markenzeichen wurden. Muscheln, Totenköpfe, Chinoiserien und Karnevalsmasken. Ensor mischt sie mit typischen Vergänglichkeitsmotiven wie Spielkarten, welkenden Blumen oder Totenköpfen. Die Ausstellung folgt seinem Werk von den akademischen Stillleben vor 1890 in düsteren Tönen bis hin zum Einfluss des Impressionismus. Denn Ende des 19. Jahrhunderts wechselt Ensor seine Farbpalette. Er experimentiert mit der Wirkung von Licht und Farbe. Doch ein Impressionist wird er nie.
Er verband in seinen Gemälden die Kraft der Grundfarben und die Intensität der Mischfarben. Diese neue Farbpalette entstand in Zusammenhang mit der Entdeckung der Masken und des Karnevals als Motiv. Für mich war er deswegen kein Impressionist. Die Impressionisten versuchten, das reale Licht auf eine sehr subjektive Weise zu malen. Ich glaube nicht, dass Ensor in den späten 1880er und frühen 1890er impressionistisch malen wollte. Für mich ist er ein Vorläufer des Expressionismus.
Mithilfe seiner gellenden Farbwahl, dem Nebeneinander von pastelligen und knalligen Primärfarben, revolutioniert er die belgische Stilllebenmalerei seiner Zeit. Voller Lust an der Satire pinselt er Blumenbouquets genauso wie Totenköpfe, die eine Zigarette im Mund halten, auf die Leinwand. Grandios ist auch das Porträt eines grinsenden Rochen. Beinahe lasziv streckt er sein Unterteil dem Betrachtenden entgegen. Ensors Stillleben. Sie sind nicht still und leblos. Die abgebildeten Gegenstände haben eine eigene Individualität und halten den Menschen einen Spiegel vor.
Das Bild blickt in gewisser Weise zurück. Man spürt eine Art Präsenz der Dinge. Das gelingt Enzo durch seine Motive. Masken, Puppen oder alles, was zurückblicken kann. Fischaugen tauchen oft auf. Sie schauen also weiter, auch wenn sie tot sind.
Niemand wollte anfangs diese ins surreale, kippende Werke kaufen. Doch irgendwann legte sich die Aufregung und Ensor kam in Mode. Die Ausstellung zeichnet diesen Weg nach, immer im direkten Vergleich mit Ensors Zeitgenossen, die dem Außenseiter aus Ostende nur in den seltensten Fällen das Wasser reichen können.
Sabine Oelze über die Ausstellung James Ensor und das Stillleben in Belgien zwischen 1830 und 1930 in Ostende. Ein Vorgeschmack also auf das große Ensor-Jahr, das im Februar weitergeht mit Ausstellungen in Brüssel und Antwerpen, sind dann sicher dort die Highlights. Ein Ehrenmal der sowjetischen Armee gibt es nicht nur in Berlin, sondern auch im Zentrum der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Und dort wird schon sehr lange über Abriss oder Erhalt gestritten, zumal seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine. Befürworter des Erhalts erinnert dieses Denkmal an die Befreiung Bulgariens durch die Sowjetarmee. Jetzt aber scheinen sich die Gegner durchgesetzt zu haben, denn der Abriss hat begonnen und zwar so gewaltsam, dass von diesem Denkmal nicht viel übrig bleiben wird. Frank Stier ist freier Osteuropa-Korrespondent. Herr Stier, was ist denn das Besondere an diesem Denkmal?
Dieses Denkmal steht wie kein zweites für die Spaltung der bulgarischen Gesellschaft. Ein großer Teil der Bulgaren und Bulgarinnen sind aus kulturhistorischen Gründen noch immer dem russischen Volk verbunden. Für sie ist es wichtig, dass Russland Bulgarien von 500-jähriger Fremdherrschaft im russisch-türkischen Krieg 1878 befreit hat. Dieses wiegt für sie viel schwerer als die 40 Jahre oder 45 Jahre kommunistische Diktatur unter sowjetischem Einfluss. Die Gegner des Denkmals aber bestreiten überhaupt, dass die Sowjetarmee oder die Rote Armee Bulgarien nach dem Zweiten Weltkrieg befreit hat, weil sie weisen darauf hin, Bulgarien war gar nicht besetzt im Zweiten Weltkrieg, sondern stand an der Seite Deutschlands, musste also nicht befreit werden. Sie halten also das Denkmal für geschichtsklitternd und ein Monument totalitärer Propaganda.
Ist das eine Diskussion, die einen großen Teil der Gesellschaft berührt, oder ist es letztendlich ein kleiner Diskurs, an dem sich Kulturinteressierte beteiligen?
Nein, ganz im Gegenteil. Als vor einer Woche die Demontage des Denkmals begonnen hatte, da haben die Nationalisten im Parlament aus Protest den Zugang zum Rednerpult blockiert. 2 Tage, also am Donnerstag und am Freitag. Und gestern haben sie das wieder gemacht. Und dann haben die anderen Parteigruppen entschieden, dass die Reden von den Sitzen aus gehalten werden. Dann haben die Nationalisten versucht, die Lautsprecheranlage lahmzulegen. Und es ist tatsächlich zu tätlichen Auseinandersetzungen im Parlament gekommen. Und die Ursache für diese Krawalle im Parlament ist praktisch tatsächlich der Streit um dieses Denkmal.
Und wie kam es denn jetzt nach dem langen Streit zur Demontage? Das kann man ja nicht einfach so abbauen, das Ding.
Nein, der Streit um den Erhalt oder die Demontage dieses Denkmals währt schon 30 Jahre. Die ersten Initiativen zum Abbau des Denkmals wurden schon 1993 begonnen. Und jetzt sind die politischen Mehrheitsverhältnisse so, dass praktisch die Befürworter einer Demontage des Denkmals die Macht im Land und in der Stadt Sofia haben. Und das hat dazu geführt, dass am 12. Dezember die ersten Abbaumaßnahmen ergriffen wurden. Das Denkmal ist ein hochaufragendes Denkmal, 37 Meter hoch, also ein hoher Sockel, auf dem oben eine Bronzegruppe steht. Ein Sowjetsoldat streckt ein Maschinengewehr in die Luft. An seiner Seite eine bulgarische Mutter mit Kind und ein bulgarischer Mann. Und vor einer Woche eben mit dem Kran wurden die ersten Figuren heruntergehoben. Und zum Ärger der Unterstützer des Denkmals nicht richtig demontiert, sondern mit einer Flex zerschnitten. Und heute wurde die letzte Figur von oben vom Sockel heruntergehoben. Und kurz danach hat das Verwaltungsgericht Sofia die Demontage des Denkmals für unrechtmäßig erklärt. Aber natürlich sind jetzt schon Fakten geschaffen worden, die für die Unterstützer des Denkmals negativ sind. Mhm.
Herr Stier, Sie haben ja eingangs gesagt, wie lange dieser Streit schon geführt wird und warum sich daran die Gemüter so erhitzen bzw. spalten. Dennoch könnten Sie vielleicht noch mal vertiefen, was mit der bulgarischen Gesellschaft los ist, dass um so ein Denkmal so heftig gestritten wird. Also hierzulande haben wir jetzt noch keine sowjetischen Denkmäler demontiert seit Beginn des Ukraine-Kriegs.
Die Sozialisten, also die Parteifreunde der postkommunistischen sozialistischen Partei Bulgariens, die verbinden praktisch eine gewisse Sozialnostalgie mit diesem Denkmal. Und sie sagen, die Rote Armee, auch wenn sie Bulgarien nicht befreit hat, so hat sie doch Europa vom Faschismus oder vom Nationalsozialismus befreit. Und dieses Denkmal erinnert daran. Die Gegner des Denkmals aber, für die hat das Denkmal überhaupt keinen historischen Wert, sondern verfälscht die Geschichte, weil die Rote Armee Bulgarien eben nicht befreit hat, sondern nachdem die Rote Armee im September 1944 nach Bulgarien gekommen ist, hat für Bulgarien eine dreijährige Terrorherrschaft stattgefunden. Für die Gegner des Denkmals hat also die Rote Armee nicht Bulgarien die Freiheit gebracht, sondern Unterdrückung, die 40 Jahre lang andauern sollte. Vor allem in den ersten Jahren nach 1944, da wurden viele Intellektuelle ermordet, kamen in Arbeitslager. Das heißt, eine richtige Terrorherrschaft ist ausgebrochen. Und für sie symbolisiert halt dieses Denkmal diese Zeit und nicht die Befreiung Europas vom Nationalsozialismus.
Frank Stier über einen Denkmalstreit in Sofia. Dort wurde gerade das sowjetische Ehrenmal mitten in der Stadt, das höchste Denkmal, demontiert. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte.
Und wir kommen zur Kulturpresseschau am Ende dieser Fazitsendung heute mit Gregor Sander.
Am Montag veröffentlichte der Vatikan die Grundsatzerklärung Fiducia Supplicans, was flehende Zuversicht bedeutet und nach der nun auch homosexuelle Paare gesegnet werden dürfen. Zumindest ein bisschen, oder wie es Lara Ritter in der Taz ausdrückt. Der Beschluss besagt lediglich, dass auch gleichgeschlechtliche und nicht verheiratete Paare in kirchliche Rituale mit einbezogen werden sollen. Bei Wallfahrten, Begegnungen mit Priestern und kollektiven Gebeten etwa sollen auch sie ein Kreuzchen auf die Stirn erhalten oder mit Weihwasser besprengt werden dürfen, ebenso wie Autos, Traktoren und sonst allerlei Dinge. Die katholische Kirche stellt allerdings klar, dass diese Segnung weder im Rahmen einer Eheschließung, eines Gottesdienstes oder auf einem Standesamt erfolgen darf, was für die Taz-Autorin bedeutet, diese ist zutiefst konservativ und liefert die Grundlage für die weltweite Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Paare, also die Vorstellung, dass ihre Beziehung nicht natürlich sei. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung formuliert Christian Geier sein Unverständnis. Woher also die Euphorie mancher Stimmen, die sich von Fiducia Supplicans eine Wende der offiziellen kirchlichen Sexlehre versprechen? Dem Schreiben selbst entnimmt man das Gegenteil. Hier wird nichts Wesentliches liberalisiert, hier wird zementiert. Eine der zitierten euphorischen Stimmen findet man auf der Kommentarseite der Süddeutschen Zeitung. Hut ab vor diesem Papst, überschreibt Marc Beise seine Meinung und verteidigt die katholische Kirche mit den Worten: Indem sie das Instrument des Segens auffächern, machen sie eine neue Politik möglich, die gläubigen gleichgeschlechtlichen Paaren entgegenkommt. Frei nach dem mondreisenden Neil Armstrong, ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein großer für die Kirche, immerhin, so Beise. Mit einem immerhin, zu welchem Thema auch immer, würde sich Jörg Buttgereit wohl nie zufrieden geben. Wem dieser Name nichts sagt, dem stellt ihn Dennis Sand in der Tageszeitung Die Welt so vor. Buttgereit ist der Urvater des harten deutschen Horrorfilms. Aber er ist zugleich auch Theaterregisseur, Comicautor, der größte Godzilla-Experte der Welt, Hörspielautor und Dokumentarfilmer. Jörg Buttgereit ist der ungekrönte König der deutschen Nerdkultur. Zum 60. Geburtstag dieses Tausendsassers beschreibt Sand einige der von Buttgereit im Westberlin der 80er und 90er Jahre gedrehten Trashfilme, die Titel tragen wie Der Todesking, Schramm oder Nekromantik. Letztere handelt beispielsweise davon, dass ein Tatortreiniger mit seiner Freundin und einer Leiche, die er heimlich mitgenommen hat, eine Form von erotischer Dreiecksbeziehung führt. Das war noch 1992 zu viel für die norwegische Polizei und der Film wurde in Oslo beschlagnahmt. Das künstlerische Konzept dieses deutschen Subkulturhelden wird in der Welt so beschrieben: Buttgereit liebt Hollywood, aber sein Herz gehört der Trivialkultur. Godzilla steht ihm im Zweifel näher als Wim Wenders. Pseudokünstlerisch aufgeblasene Filme wie Himmel über Berlin verachtet er. Nun will es der Zufall, dass eben dieser Wim Wenders in der laufenden Woche seinen neuen Film Perfect Days in die deutschen Kinos bringt, zu dem Christiane Peitz im Berliner Tagesspiegel überraschenderweise schreibt: Ein Weihnachtsfilm? Aber ja. Wer Wenders und Weihnacht nicht gleich zusammenbringt, dem sei gesagt, dass dieses Urteil eher im übertragenen Sinne gemeint ist, denn in Wenders neuem Film wird die Arbeit eines Tokioter Toilettenmannes gezeigt. Es mag seltsam klingen, aber diesen Mann in seinem Alltag begleiten und ihm bei seiner so rasch wie sorgfältig verrichteten, nachgerade meditativen Arbeit zuschauen zu dürfen, gehört zu den beglückendsten Kinoerlebnissen des Jahres, jubiliert Peitz. Und was Jörg Buttgereit zu dieser Handlung sagen würde, überlassen wir gern Ihrer Fantasie.
Die Kulturpresseschau von Gregor Sander und es war Fazit in dieser Dienstagnacht. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.